ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zum Nerdcast. Wir haben heute eine weitere Folge in unserer Reihe Hidden Gems. Der Bäumli und ich haben ja schon das Vergnügen gehabt. Der Bäumli mit seiner Rough Cut-Folge, ich mit meiner Riot-Folge. Heute ist unser lieber Philipp Jespersen dran mit einem Herzblattstück. Und zwar hat er sich Sacred Right Is Nothing Sacred von 1986 ausgewählt. Jetzt werden wahrscheinlich zu Tausenden ihr an den Kopfhörer sagen: Ah, endlich! Nein, vermutlich kennt ihr das Album auch nicht, wie ich es auch nicht kennt habe. Oder ihr kennt es und sind Super Nerds und kriegen den Super Nerd Award. Aber ich will jetzt gar nicht gross weiterlabern und gebe das Wort an Philipp. Er führt uns ins Reich von Sacred Right ein.
Genau, Messi. Wie gesagt, Sacred Right, also R-I-T-E geschrieben, nicht Reich. Ab und zu verwechseln die Leute die zwei Bands, weil Sacred Reich sind ja ein bisschen bekannter. Ja, Sacred Right, wie du erwähnt hast, ein bisschen Herzensangelegenheit von mir. Ich mache eine kleine Einführung zur Band. Wir haben auch Statements und diesmal sogar Audio-Files, also Musik-Files. Also wir haben sogar ein bisschen reinhören. Wir haben hier Berechtigung dazu. Also, Sacred Right, Ende 70er Jahre gegründet. Das Band, die haben Saber geheißen ursprünglich. Und speziell an ihnen ist, sie sind von Hawaii. Also speziell, das macht es ein bisschen exotisch, weil Hawaii, die in Geografie nicht gerade so alles präsent haben, Hawaii ein paar tausend Kilometer entfernt vom amerikanischen Festland. Also so ziemlich, also im Pazifischen Ozean, so ziemlich im Nichts. Primär bekannt natürlich wegen Pearl Harbor, wenn man es geschichtlich anschaut. Ist eigentlich jemand von euch in Hawaii gesehen? Mal?
Zweimal.
Zweimal und?
Nope.
Und wie ist Hawaii?
Das sind ja unterschiedliche Inseln, die alle völlig einen eigenen Charakter haben. Ich finde es absolute Brüller. Aber nicht alle Inseln. Aber Kauai, dort ist Jurassic Park gedrillt worden. Und da kann man sich vorstellen, wie das dort aussieht. Das ist super.
Okay. Zu Sacred Right, wie gesagt, von Hawaii. Weiss ich jetzt nicht, von welcher Insel. Ich nehme an, auf der, wo Honolulu ist, sage ich jetzt einfach mal. Weil ich weiss, dass sie dort sehr viel gespielt haben. Also, welche Insel das ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Oahu.
Okay, merci. zu Sacred Right persönlich schnell. Ich habe die Band kennengelernt damals in den 80er Jahren. Sie haben ihre erste Platte im 84 rausgebracht. Ich habe die damals als Tape bekommen, so aus Tape-Trading-Umfeld. Und habe es recht okay gefunden. Und bin dann eigentlich erst bei der dritten Platte, ist Nothing Sacred von 1986. Und die haben mich dann sehr verliebt. Und die ist dann auch ziemlich bald rausgekommen, nachdem ich das Tape hatte von der ersten Platte. Mir nimmt es Wunder, bevor wir anfangen mit den Statements von Sacred Right selber, wenn die Band bei euch so ins Leben getreten ist. Ist schon länger bekannt oder ist das auch neu?
Also ich habe tatsächlich die Band kennt, aber nur das Cover eigentlich. Und einmal mit dem Pierre, glaube ich, durchgelassen im Atlantis Records. Muss ich etwa 86, 87 ist, glaube ich, das Album rausgekommen. Ich hatte die andere Platte von der anderen Hawaii-Metal-Band, die hat geheissen Hawaii. Ah. Und dort war Marty Friedman dabei. Genau. Und das habe ich auch so obskur gefunden. Sacred Right. Lost jetzt, habe ich es eigentlich erst in Vorbereitung auf die Folge.
Bei dir fahren.
Okay, absolute Novize. Keine Ahnung von dieser Band, nicht im geringsten. Vielleicht noch ganz geschwind würde ich anfügen, wenn ich an Hawaii denke, so metal-technisch, dann fällt mir ein, dass der Ozzy Charon dort geheiratet hat, dass der Vinnie Appice seinen ersten Gig mit Black Sabbath dort gespielt hat und dass der Steven Tyler, glaube ich, dort lebt. Korrekt?
Auf Maui, genau.
Maui, ja. Okay, genau. Aber das ist alles, was mir einfällt zu Sacred Right. Also, ich bin ein Neuling.
Und du, Geili, du kennst sie wahrscheinlich, bevor sie sich selber kennt haben.
Nein, nicht ganz. Ich bin immer noch gerade unser Metal-Lexikon am Vertauen gewesen, weil das mit dem Winnie Appice und Hawaii habe ich auch nicht gewusst. Man lernt nie aus, wenn man mit dem Frauen einen Podcast macht. Und ich bin auf Sacred Right irgendwann einmal in der ersten Hälfte 90er, muss das gewesen sein, gestossen. Nicht über den Pierre, aber über den Straumi, also auch Atlantis Records. Und das Cover habe ich ewig gesehen dort, von Is Nothing Sacred, und immer gefunden, wow, geiles Cover, weil ich habe Silhouette Angle schon kennt, wo der gleiche Künstler war. Aber ich habe irgendwie nie reingelassen. Vielleicht, weil mein Pfötel auf dem Berg gekommen ein bisschen abgeschreckt haben. Und weil das halt so in eine Richtung gegangen ist, wo vielleicht weniger mein Sound war. Aber irgendwann hat er mich gefunden, hey, kennst du die eigentlich? Los mal. Und reingelassen und gefunden, hey, wow, das ist eigentlich eine coole US-Metal-Platte mit tollen Songs. Und ich glaube, wir gehen ja dann im Detail sicher noch auf die Sachen ein, aber mir hat sie dort dann eigentlich sehr abgeholt und ist für mich auch so ein bisschen eigentlich ein ewiger Geheimtipp, den ich jetzt aber zu einigermassen nicht wahnsinnig viel führen hole, aber ich habe dann irgendwelche Börsen die anderen beiden gekauft. Die erste einfach nicht in der Originalversion, die ja sehr teuer ist mittlerweile, aber ist bekannt und wohlgelitten im Hause Greilinger.
Vielleicht als kleiner Stil beschreibt, so Sacred Right, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Also, sie haben mehrere Facetten, ein bisschen. Sie haben ein bisschen Preiszeiten drin, sie haben aber auch Prog-Sachen drin, sie haben sogar ein bisschen Care-Metal, ist auch ein bisschen vorhanden. Also, es ist eigentlich noch eine interessante Mischung, kann man sagen. Und wie gesagt, wir haben auch die Statements bekommen. Die sind vom Jimmy D. Kafferin. Er ist der Gitarrist für Sacred Right und Gründungsmitglied. Die Band hat sowieso nicht sehr viel Besetzungswechsel gehabt. Sie haben drei Platten gemacht in den 80ern, haben alle die gleiche Besetzung. Aber ich habe ihn jetzt gefragt, ja, woher sie musikalisch kommen, ja, wie Sacred Right entstanden ist. Und das hat er dazu gesagt.
First of all, I'd like to thank you for contacting me. I love doing little things like this, interviews and telling people about my days with Sacred Right. It's always fun. Sacred Right, we all were hard rock fans and metal fans. Some of us like progressive music more, which is probably why our style moved in that direction, kind of progressive melodic metal. We started, as any young teenagers in high school, we kind of started learning a lot of our favorite covers from bands like Iron Maiden and Y&T and Judas Priest, especially. We just kind of learned the covers and played them, you know, as well as we could. And we got really good at it. We were called Saber at the time. We were all between the ages of 15 to 18, I guess, and, you know, still in school and whatnot. So we were playing a lot of parties. In fact, we started playing every weekend and we built quite a following just playing cover songs, but we really wanted to write originals. So we kind of started moving in that direction. We started writing and I would say it was 82, we started recording a lot of demos and whatnot. And, you know, we had a few changes. We had a singer for a little while. His name was Robbie Littlejohn. And he was a good singer, but he liked to surf a lot more than he liked to play. So we kind of booted him out and put Mark back at singing lead because the four of us, we just like to rehearse all the time. And everything had to do with music. And that was just our thing.
Okay. Ja, ist eigentlich noch interessant zu hören. So sehr früh angefangen, Schülerband quasi. Coverversionen, ein bisschen der klassische Weg, kann man sagen eigentlich, ja. Selbstverständlich nicht ganz unbekannt gewissen Leute da drinnen, ja.
Also der Bäumli hat wahrscheinlich schon mit 8 eigene Songs geschrieben, oder? Aber ja, also gut, Cover ist bekannt, ist eine super Schule. Ist eigentlich dann die Frage, wenn man abspringt zur rechten Zeit, aber offenbar, ja. Haben Sacred Right den richtigen Zeitpunkt verwünscht?
Absolut, ja. Sie, wie er erwähnt hat, sie haben relativ schnell dann angefangen, Songs zu schreiben, eigene, was ja dazu geführt hat, dass dann die erste Platte rausgekommen ist, 1984. Die hat einfach Sacred Right geheissen und haben sie selber rausgebracht. Das ist, wie schon erwähnt, ein Sammlerstück mittlerweile. Und es gibt auch eine französische Pressung, die ist um ein Label rausgekommen, das hat X-Killer Records geheissen. Hat eine andere Hülle gehabt, ziemlich kitschige Hülle leider, ja. Wegen ihrem Ursprung Hawaii, oder, hat es mich Wunder genommen, gerade Anfang der 80er Jahre, ob es dort irgendeine Szene gegeben hat, oder, das wollte ich wissen von ihm, weil mir persönlich aus dieser Zeit zu Hawaii, ist mir eigentlich nur die Band Hawaii selber bekannt gewesen, die auch schon erwähnt worden ist, und Hawaii hat noch zwei Vorläuferbands gehabt, mit Sängerinnen, Die haben Wixen geheissen. Also nicht die Allgirl-Band von später, sondern einfach eine andere Band, die so geheissen hat, mit einem etwas schwierigen Namen im deutschsprachigen Raum. Wixen ist eine englische Bezeichnung für eine Füchsin, für einen weiblichen Fuchs, ja. Also, und sie haben Sängerinnen gehabt, die zwei Vorläufer-Bands von Hawaii, also einmal Wixen und dann einmal Aloha und Hawaii selber mit dem Marty Friedman, der ja doch dann zum Weltraum aufgestiegen ist, vor allem durch Megadeth, ja. Und eine andere Band, die mir auch damals bekannt war, aber auch über so Tape-Trading-Zeiten, ist eine Band mit dem wunderbaren Namen Rat Attack. Die habe ich auch noch kennt aus so Tape-Trading-Zeiten. Mir hat es Wunder genommen und ihn gefragt, der gute Jimmy, wie das war in Hawaii. Hat es eine grosse Metal-Szene gegeben? Ist das etwas exotisch gewesen? Und wieso man sich so kennt hat untereinander?
Hawaii had a pretty cool metal scene brewing up between 79 and 82, 83. It was kind of cool. A lot of bands were starting to play at some of the old theaters. And, you know, some of them would try to get into some of the rock bars there and whatnot. But there really were very few places to play. So when there was a metal show, people would kind of flock to these places. I remember there was this place, at the Holly Eva Theater. And it was kind of a cool place that bands would get together and play. Sometimes I believe that is the first place that I saw, Jeff Thorpe play because he lived in Hawaii for quite a while. He's from Vicious Rumors now. And anyway, I'd gone to his house a few times to watch them play. Kind of inspired me because he had a flying V at the time. It was real cool and whatnot. But I didn't stay in touch with him, but I did get a chance to see him at Keep It True in 2019 because they were playing with Sacred Rite when we played there. And that was in Germany. Anyway, there were other bands in Hawaii, yes. I believe you had mentioned Aloha and Vixen, Hawaii, and also Rat Attack. I knew pretty much all of them. In fact, Marty Friedman used to teach guitar at the same music store that Mark Kalevahea from Sacred Rite used to teach. And when Marty was in Vixen, he actually asked Pete to come play bass with him. And, of course, Pete turned him down and stayed with Sacred Rite. Later, when Marty formed Hawaii, Sacred Rite did a lot of shows with Hawaii. And as far as Rat Attack, yes, I knew both Matt and Tom Osvito pretty well. In fact, Tom dated one of my sister's friends and Matt actually dated one of my sister's friends too. So they actually spent a lot of time up at my house. So the scene was, there was a lot of competition, but we all knew each other and there wasn't really any infighting or anything like that. You know, it was all about, you know, music. So, yes, I have been in contact with some of them over the years, too.
Wir haben jetzt gehört, wie Sacred Rite sich gegründet haben, Einflüsse, eigene Platte im 84 zuerst rausgebracht haben. Was ich auch dann gelesen habe über Sacred Rite, sie haben auch, wie auch schon erwähnt, auch Konzerte gespielt, viele. Unter anderem mit Hawaii haben wir gehört. Aber sie haben auch grosse Bands supportet zu dieser Zeit. Und das muss ich auch noch recht beeindruckend gesehen. Sie ist so eine junge Band, die knapp Anfangs 20 ist. Sie haben unter anderem Triumph supported von Kanada, Ozzy Osbourne haben sie supported, Quiet Riot, Money Rontos, also durchaus auch, wie jetzt zum Beispiel Riot, auch durchaus so grosse Namen supported. Alcatraz auch noch, mit irgendwie Malmsteen damals noch. Also sie haben eine sehr junge Band auch schon, die grossen supported. Das ist alles auf Hawaii basiert quasi. Also sie sind wie quasi auf der Insel ein bisschen eingesperrt gewesen, ja. Sie haben dann eine zweite Platte veröffentlicht, eine bisschen kuriose Veröffentlichung, die hat Ritual geheissen. Die ist im 85 rausgekommen, gefällt mir auch gut, aber eben jetzt haben wir ein bisschen zu meiner Herzensangelegenheit mit Is Nothing Sacred. Die Platte selber, wie gesagt, besteht aus 8 Songs, 4 auf der A-Seite, 4 auf der B-Seite. Vinyl ist damals auch rausgekommen über ein Indie-Label, diesmal über ein Label, das hat Medusa Records geheissen. Und hat auch eine europäische Pressung dann auch gegeben davon. Ich meinte, die war auf Megaton. Und die Platte hat es mir völlig angetan. Das hängt auch damit zusammen, weil sie einfach recht die Bandbreite abdeckt, die Platte. Ich wollte jetzt wissen von Jimmy D. Catherine, wie die Platte entstanden ist. Also wie sind die Songs zusammengekommen? Weil sie ist doch ein bisschen facettenreicher als jetzt die ersten zwei, die doch eigentlich alle ein bisschen in einer Stilrichtung bleiben. Und mir jetzt eben wundern, wie jetzt die Platte entstanden ist.
By 1985, when we started recording Is Nothing Sacred, the band's sound had become very refined because we played a lot, we rehearsed a lot, and we had a lot of good comments, reviews from a lot of European magazines and South American magazines and whatnot, and it really excited us, and we did all right with our records. We didn't make a ton of money or anything, but we didn't really lose anything, so we just figured we'd keep going. Anyway, Is Nothing Sacred, yes, it was a little different, but the reason is because there were a lot of songs we had written before. There were maybe two newer songs on that record. All the rest we'd written at the same time as all the others. We had written all of the songs for all three of those records, except for a couple of them, back in 83 and 84. So we'd just really been playing those songs longer. And the reason it's so diverse is because it was a lot of leftover stuff that we wanted to record before we moved on. But I really like the record. It is probably one of my favorite records that we did, because the sound is refined and it is diverse.
Wie erwähnt, die Platte ist divers. Sie fährt an mit einem Song, der heißt Cold Hearted Girl. Und vom Namen her, vom Song schon, kann man vielleicht ein bisschen erraten, in welche Richtung der Song geht. Das ist jetzt mehr so ein klassischer Opener, ein bisschen auf der kommerziellen Seite. Und wir können gerne mal in den reinhören.
Endlich Musik in einem Musik-Podcast.
Absolute Premiere. Der Boy richtig aufgeklebt, wenn er das gehört hat.
Hey, absolute Premiere.
Super. Ja.
Müssen wir doch festhalten.
Haben wir es nochmal los?
Ich komme gerade nochmal, ja.
Macht schon den Nacken weh nach 12 Sekunden.
Ja, aber du musst natürlich wissen, dass die Hälfte der Nerdcast-Fans jetzt ausblendet haben. Ich will doch keine Musik.
Ja, genau. Philipp.
Ja, mach jetzt mal nicht einfach. Ja, weil wie man hört, ja, ein klassischer Opener, ein bisschen, ja, geht fast sogar ein bisschen vom Refrain her, ein bisschen fast schon in die LA-Scene rein, oder sind die das auch so? Oder von diesen paar Sekunden, die wir jetzt als Snippet haben, das zuteilen?
Also ich habe gefunden, das ist fast der hermetligste Song von diesen acht. Mm. Aber eigentlich Hermetal für Hermetal-Hasser, weil ein perfekter Einstieg für Hermetal, weil es hat mega Biss und finde es eigentlich beste Werbung für Hermetal.
Okay, oh, schön.
Besser hätte ich es als Professor Hermetal gar nicht sagen.
Okay.
Weil er ist wirklich...
Ja.
Er steigt ein mit so einem Vince Neil, oh yeah, und
genau,
dann
hat
er meine Scheiße und dann rettet er das alles und das ist ein richtig, richtig geiler Song.
Yeah.
Super Arrangement, Abtempo, irgendwie alle Kitschfallen, die aufgestellt sind, umgehen sie, also Applaus.
Also dann kann nur noch ich kommen und eins zusammenzählen und sagen, ich finde es schwächste Song auf der Platte. Musikalisch sicher gut, aber eben ist einfach zu Hair Metal für mich.
Das und hast du jetzt entschieden, wo du gehört hast, was wir finden.
Nein. Das ist wirklich auch beim Wiederhören gefunden, oh Gott, irgendwie kommt das gut. Und nachher wird es dann gut, aber das ist einfach der erste. Aber ja, man muss halt so ein bisschen so eine Stufe haben, um es dann auf die andere Sachen aufzulöpfen, so einen Zwischenschritt. Oder man kann nicht immer unbedingt gerade mit einem Erdbeben einsteigen.
Also was mir auch noch extrem gerade beim ersten Song aufgefallen ist, wie busy der Bass ist. Und das zieht sich natürlich durch. Oder?
Genau,
das können wir später machen.
Ja, genau. Ja. Okay, eben, wie gesagt, das war der Opener, haben wir kurz reingehört. Die Platte hat dann drei weitere Songs auf der A-Seite. Mir gefallen eigentlich alle drei recht gut. Sie sind auf eine Art ein bisschen ähnlich. Wir haben «I've Seen the Wizard» als nächsten Song, ein bisschen vertrackter vielleicht. Haben dann so eine Art Halbballade, die heisst «I Will Survive». Und am Schluss dann ein Song auf der ersten Seite, der heisst «Take Me to the Kingdom». Aber hören wir doch vielleicht schnell in «I've Seen the Wizard» rein.
Achtung, Franz, geht los.
Also eben, wie gesagt, der Song ein bisschen vertragt. Da hat es auch ein Element drin, das mich jetzt sehr, sehr anspricht. Das ist gerade der Übergang, den wir gehört haben, der fast ein bisschen etwas Episches fast schon hat. Aber ich weiß nicht, wie bei euch der Song so angekommen ist.
Ja. Extrem cooler Song. Es ist irgendwie alles, was der erste nicht ist. Nein, aber er ist episch, er hat irgendwie so einen Aufbau, er hat viel Dynamik, er hat klassische Metal-Elemente, hat tolle Melodien. Und die schönen kleine Gitarre-Pickings mit den verzerrten Akkorden. Und mir hat das lustigerweise so ein bisschen an Sachen von Xerxes aus dem Laufental erinnert. Ich weiß nicht, an die
sich
erinnern.
Sich
aber
von Ihnen.
Ja, vermutlich, ja. Die haben etwa zur gleichen Zeit
Schleichwerbung.
Nein, aber finde ich wirklich einen von der besten Songs auf der Platte. Einfach extrem vieles und wirkt aber aus einem Guss.
Ich habe mich die ganze Zeit bei dem Anfangsriff gefragt, Gott, erzähl ich, an was mich erinnert das? An was erinnert mich das? Und da höre ich den Priest-Einfluss bei dem drauf. Das ist eigentlich das Running Wild-Riff auf Geschaffelt.
Genau.
So viel zu dem. Aber ich finde auch den Zwischenteil wirklich cool mit einer Harmonie. Es hat auch so coole Crash-Stops vom Schlagzeug. Und dort habe ich zum ersten Mal gedacht, der Bassist ist, glaube ich, aus der Billy Sheehan-Schule. Das könnte sein.
Ja, yeah. Und die anderen zwei Songs habe ich, wie gesagt, erwähnt. «I Will Survive» und «Take Me to the Kingdom» sind, wie gesagt, ein bisschen ähnlich. Haben die dort auch noch etwas? Weil da haben wir gar kein Audio-Sample dazu, wegen dem Frage hier.
Okay, also ich bin nicht so der Metal-Balladen-Typ. Also da müsste es für mich schon irgendwie noch ein bisschen mehr passieren. Was mir beim Sänger ein bisschen fehlt, ist, dass er immer so ein bisschen unter dem Sehdepunkt bleibt, emotional. Also da war für mich ein Tick mehr Emotionalität schon wichtig in so einer Ballade. Er singt wirklich gut, aber nicht so gut, wie der Gitarrist und der Bassist ihre Instrumente spielen. Für mich.
Das wäre es für mich genau eigentlich nicht so, weil was ich angenehm finde im Kontext von der Zeit, oder, wo ja alle so ein bisschen höhenorientiert und emotionsorientiert gewesen von den Sängern, finde ich das mega angenehm, dass er das eigentlich nicht so völlig übertreibt. Ich finde das super, das Sänger. Ich habe mir das etwa viermal bei meinen Notizen aufgeschrieben. Das ist eins meiner wirklich gloriosen, wie soll ich sagen, das ist für mich so geil, der. Also das Drumming und der Sänger. Da ist bei mir wirklich...
Ja, die Spandex-Hosen sind bei dem nicht so eng wie bei anderen Bands aus dieser Zeit, oder? Ja.
Okay, also ist natürlich noch die Frage, ob man mit Emotionen Spandex-Hosen meint. Also das ist, glaube ich, nicht das, was mir gefehlt hat.
Man sieht sie eher, wenn sie hast.
Aber ich finde es super interessant, dass man es von dieser Seite anschauen kann. Mir hat es jetzt einen Tick zu wenig abgeholt.
Ich weiss, was du meinst, aber irgendwie, ich mag eigentlich das Unaufgeregte auch noch. Und sonst haben wir eigentlich alles gesagt. Und «I Will Survive» ist eigentlich auch ein schöner Song, aber es kommen noch bessere, finde ich.
Okay, ja. «I Will Survive» ist ein bisschen abgelutscht als Titel, gell, Gloria Gaynor. Und
definitiv.
«I Will Survive».
Aber auf Hawaii haben wir das vielleicht nicht so mitbekommen.
Ja. Genau. Ja, genau, es ist noch nicht dort angekommen zu dieser Zeit. B-Post oder so.
Ja, also, das ist, wie gesagt, haben wir jetzt ein bisschen die A-Seite abgehandelt. Mir gefällt die B-Seite einiges mehr. Also, ich finde die A-Seite sehr stark und also auch gut, bis sehr gut. Und die B-Seite dann ist für mich wirklich, ja, dort verdrücke ich dann sogar Männertränchen fast schon, weil es mir so gut gefällt, ja.
Aber eigentlich hat es ja 4 Songs auf der ersten Seite.
Genau.
Okay, über Take Me to the Kingdom haben wir jetzt noch nicht geredet.
Genau, da habe ich jetzt auf unter den Tisch gegeben. Okay. Nicht, dass ich das schlecht finde. Ja.
Okay. Aber gibt es da Statements dazu? Riley? 4. Song?
Ich habe jetzt irgendwie gerade nicht mehr so im Ohr, obwohl ich sie erst gerade gelost habe. Okay. Aber ist, glaube ich, okay, aber irgendwie in dem Fall nicht so hängen bleiben, obwohl ich sie eigentlich kennen müsste.
Ah, okay. Böhmli, du hast sicher irgendwelche Notizen, oder?
Zu dem Song
ist nicht viel seriöser.
Okay, mir ist nicht aufgefallen, dass der Bass extrem oft einfach Riffs mitspielt von der Gitarre. Das habe ich dort ein bisschen nervig gefunden. Ziemlich maidenmäßiger Zwischenteil. Und also dass die instrumentale Fertigkeit von Bass und Gitarre extrem schon im Vordergrund ist. Und das kann man als Vorteil oder Nachteil empfinden.
Und wenn du Maiden sagst, das habe ich mir eben aufgeschrieben, das ist für mich definitiv Maiden mit Paul Di'Anno.
Yeah.
Ich finde, er hat auch eine sehr ähnliche Wärme in der Stimme wie der Paul Di'Anno, wenn er tiefer singt. Und ich habe wirklich nicht wenige Mal denken, das könnte jetzt auch noch ein guter Part sein auf einer alten Maiden-Platte.
Okay. Tun wir quasi die Platte umkehren, jetzt einfach virtuell. Die Seite von da mit einem Instrumental, das heisst I for an I, also N-I for, also N-I, Zahl 4, N-I. I for an I heisst das natürlich dann.
iPhone.
Ja, genau.
Ach so, ja, I for an I.
Ja, I for an I, ja, heisst das.
Das hast du gewusst, einfach so?
Ja.
Krasser Sieg.
Wow. Brutal.
Ich habe mal einen Workshop, mal einen Bibel-Workshop.
Ich bin da schon mal japanisch googeln. Nie von nie. Und
We are the knights who say nie.
Ja, aber da sieht man halt auch den intellektuellen Unterschied.
Ja, wir können auch viel lernen vom Bibel.
Offensichtlich.
Ein Eye for an Eye,
das Instrumental, wir hören dann noch ein bisschen rein in die Sachen. Eye for an Eye ist der Opener auf der B-Seite. Wird dann gefolgt von einem Beatles-Cover, und zwar covern sie auf dieser Platte Eleanor Rigby, ein sehr bekannter Beatles-Song. Ist interessanterweise zur gleichen Zeit, ja nicht ganz gleicher Zeit, 2-3 Jahre später auch nochmal covert worden von einer anderen, ein bisschen mehr freshigen Band namens Realm. Auf einer Platte namens Endless War, und das habe ich eigentlich nur einfach jetzt so retrospektiv noch, ist mir das einfach aufgefallen. Aber vielleicht kann man ja in Eye for an Eye reinhören. Sind fast ein bisschen kurz.
Ja. Also, darf ich schnell zu dem? Ich habe nicht viel, aber wahrscheinlich hat von euch ja niemand Aldi Meola gelost oder seine 70er Fusion-Platte. Und ich habe wirklich bei diesem Song habe ich gefunden, okay, wieso? Oder? Also, wieso machst du das? Oder wieso macht ihr das? Es ist ein cooles Instrumental, aber braucht es das auf dieser Platte? Und es hat mich wahnsinnig wirklich an die alte Meola Fusion Songs erinnert. Ja. Ohne dass das irgendwie für mich jetzt spannend war, weil es ist cool zum zeigen, dass sie instrumental sehr gut sind, aber als oben auf einer zweiten Platte.
Hast auch ein bisschen seltsam gefunden. Aber eigentlich konsequent, weil sie ja schon von Anfang an zeigen, wie gut sie spielen und wie sehr sie das zeigen möchten. Und dann so stilistisch vor Ort ist irgendwo so zwischen Van Halen, Michael Schenker, Queensrÿche höre ich ziemlich dort auch noch, ein bisschen Rush. Aber irgendwie alles so ein bisschen, sagen wir, einfach Nazi-B ein bisschen.
Ei, 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 ei. Das ist hart zu boten.
Ja. Also ja, das ist schon ein bisschen hart, dann gibt's zu.
Ja. Ich habe eben das Gefühl gekommen, jetzt beim Wiederlosen, es steht ein bisschen quer in der Landschaft. Die erste Seite ist sicher die, die habe ich das Gefühl, grundsätzlich traditioneller ist vom Songwriting her und ein bisschen klassischer. Und dann kommt das Instrumental und Aldi Meola hat jetzt nicht gedacht, aber das ist vielleicht genau der, der bei mir das Gefühl ausgelöst hat, okay, wir haben ja irgendwie jetzt auch so noch ein bisschen schräge Harmonien reingepackt und so. Und hat auch, ich finde, irgendwie ist es cool, aber irgendwie passt es nicht zum Rest. Das ist bei mir auch so ein bisschen dann plötzlich so das Gefühl gewesen, das jetzt aufgekommen ist beim Wiederentdecken, aber so what, das ist irgendwie eben, wie die schon gesagt haben, sie können gut spielen und sie wollen es, glaube ich, zeigen.
Also mir hat das Instrumental eigentlich immer sehr gut gefallen, auch jetzt noch, ja. Ich finde schon, dass man auch rasch ein bisschen raushört, also YYC, denke ich, hört man schon ein bisschen raus. Und das steht ja aufeinander quer auf dieser Platte, wenn man so will, jetzt bei Rush, oder das Instrumental, ja.
Es ist einfach so, wenn man so lange Melodien unisono hört, Gitarre, Bass, dann muss es schon irgendwie oberklassenmässig gut sein, wie irgendwie auf YYZ, wo irgendwie immer noch hart zum Spielen ist, zum Nachspielen. Mm. Auch dermaßen präzise. Und das, da ist es einfach so ein bisschen. Es fickt für mich einfach so ein bisschen noch so wie im Demo-Status. Aber wie gesagt, ich höre jetzt auf.
Ja, eben, wir haben das Instrumental, das offenbar nur noch mir so, so gut gefällt. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben als nächstes den Beatle-Cover, habe ich schon erwähnt. Von dem kann man aus logischen Gründen, aus urheberrechtlich logischen Gründen, kann man das nicht abspielen. Aber ich habe den guten Jimmy gefragt, wie sie eigentlich zu dem Cover gekommen sind, also was sie motiviert hat, das Cover zu machen.
In choosing the cover of the Beatles' Eleanor Rigby, it was kind of weird how that happened. You know, Peter was a big Beatles fan growing up. And Mark, who wasn't, you know, he listened to the Beatles, but I don't think he was a big fan of the Beatles. Mark was, he liked kind of slightly different music than the rest of us did. I mean, it was still rock, but he had seen a guy performing just on an acoustic guitar, Eleanor Rigby, but he was just jamming out on that acoustic guitar, just playing it like fast and crazy. And so Mark had had the idea to convert that into a metal song just by what he had seen. So not stolen per se, but that was the idea he had gotten. And when we tried it, we kind of came up with our own way of doing it, and we thought, wow, you know, this is kind of cool. Let's go ahead and put this on the next record, and we did.
Ja, wie gesagt, wir können das jetzt nicht abspielen, eben aus Copyright-Gründen, aber Meinungen zum Beatles-Cover?
Ich finde es mega cool. Also ich bin erstens mal zwar kein Cover-Versionen-Fan, und wenn, dann finde ich es cool, wenn sich Band irgendwie den Song zu eigen macht, und ich finde, das schaffen sie.
Ja. Also wie gesagt, man kann es ja nicht abspielen, aber es hat relativ viel Keyboard-Einsatz in diesem Song, ja. Was es eigentlich auch noch ein bisschen speziell macht. Und eigentlich Beatles-Cover ist ja etwas eigentlich ganz Schwieriges, weil es ist so bekanntes Material und so klassisches Material. Was meinst du dazu, Greili?
Also ich bin ja grundsätzlich mehr Beatles als Stones, wenn ich das da mal platzieren darf. Und trotzdem finde ich, das ist eigentlich der überflüssigste Track auf der Platte, weil ich mag den Song nicht. Oh. Und ich mag ihn auch auf der Realm-Platte nicht, die du angesprochen hast, obwohl das so ein endgeiles Album ist, aber dort finde ich auch so, mein Gott, muss das sein? Und darum möchte ich eigentlich auch nicht mehr dazu sagen, weil sonst wird es vielleicht beleidigend.
What? What? Du magst den Song nicht. Holy shit.
Nope.
Wo ist da die Falltüre?
Okay, ganz schwierig. Aber ich habe, bevor ich es gehört habe, habe ich gesehen, okay, Eleanor Rigby. Mm, und das Allerschlimmste befürchtet. Und dann eigentlich positiv überrascht. Also, mit Beatles hat das natürlich wenig zu tun, aber da sieht man wieder mal, ein guter Song ist einfach ein guter Song. Und das ist eigentlich wirklich eine Hair-Metal-Version von Eleanor Rigby und komischerweise funktioniert es. Irgendwie, weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Lustigerweise finde ich, gibt es so wie eine Parallele zu unserer Rough Cut-Folge, weil Rough Cut Piece of My Heart covered haben. Also irgendwie muss da zwischen Hair Metal und Hippie irgendeine Connection bestehen. Also, wo mir jedenfalls nicht bekannt war, aber vielleicht immer schon da war. Ja, also einfach auch da könnte Gesangsparts eine Spur emotionaler sein. Okay. Und was ich mir auch noch notiert habe, ist, dass dort der Gitarrist am meisten Schenker-alike spielt. Ja, genau. Aber nicht, dass mich das stören würde. Also, ich meine, es gibt weitaus schlimmere Idole, die man sich nehmen kann. Okay. Zum Kopieren. Ja.
Also kann man sagen, haben wir so einen Dreiviertel Daumen nach oben quasi für die Coverversion. Ja.
Absolut.
Okay, ja, das ist schon mal fair.
Also minus Kreile.
Ja, genau, wegen dem Dreiviertel, ja. Was mich einfach schon positiv überrascht. Ich habe gedacht, das wird jetzt da nicht so gut ankommen. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Und dann haben wir noch zwei Songs zum Schluss auf der Platte. Der eine Song heisst «The Last Rites» und der geht mehr oder weniger über in einem Song, der heisst «As It Was Told». Ich finde die zwei Songs absolut jenseits gut. Also das ist für mich so absolut Highlight-Material. Jetzt nicht von Sacred Rites selber auch, aber sogar aus dieser ganzen Musikrichtung zu dieser Zeit. Das ist für mich so absolut Top-Level-Material. Und vielleicht kann man ja schnell mal zuerst in «The Last Rites» reinhören. Der ist nicht verlassen, jetzt vom Refrain. Und wie gesagt, er geht dann so notlos über den in «As It Was Told», wo ein ruhiger Song ist, sehr epischer Song. Vielleicht kann man den ja auch zuerst reinhören und dann gleich beide abhandeln.
As the battle for your kingdom rages on and on, watch your men as they die. And the slaughter of your people subsides, for there's no one left alive. When the smoke blows away and there's nothing left to say, the dead will arise and assassinate the leader who turned and ran away for leaving them to die.
Ja, das ist der Song, den ich schon angesprochen habe, wo ich sogar mal eine Männertränen verdrücke, weil ich ihn so schön finde. Ja. Aber was meint ihr zu diesen zwei
Songs? Männertränen. Oh.
Das ist ganz heimlich. Ja. Was sind eure Meinungen zu meinen Männertränen-Songs da?
Ich verstand es. Es ist wirklich. Ich fange vielleicht mit «As It Was Told» an, wenn wir bei Männertränen sind. Mir geht es genau gleich. Und es hat mich jetzt gerade extrem getroffen, dass wir jetzt gerade wieder das Sample abgewürgt haben. Mir fehlen eigentlich die Worte, um den Song zu beschreiben. Das ist einfach wirklich nur schön. wirklich nur schön. Eigentlich eher eine einfache Struktur, aber auch mit eigentlich tollen Performance von allen vier. Und ich glaube, da kommt dann irgendwie auch von mir aus gesehen das führen, was, wenn der Gesang vielleicht manchmal ein bisschen verhalten ist, und das Gefühl, dort ist er emotional wirklich sehr, sehr geladen, obwohl es eigentlich, glaube ich, ein bisschen um eine Fantasy-Story geht. Aber also mich berührt er heute noch genau gleich wie beim ersten Mal hören und ist einfach wirklich nur schön, schön, schön. Und auch so mit so Finessen, der Übergang von dem feinen, fast ein bisschen Wishbone-artigen oder so Gitarrenlick aus dem The Last Rides in As It Was Told rein. Und dann halt dann irgendwie das bisschen, ja, ein bisschen heavy Riff und dann geht er wieder zurück. Klassisch und einfach wirklich von der Melodie, von der Harmonie einfach wunderbar. Und vielleicht noch ganz schnell zu Last Rides. Ich meine, den finde ich eigentlich auf einem ähnlichen Level. Und ich habe Wishbone Ash erwähnt und lustigerweise habe ich das Gefühl, der erinnert mich an irgendetwas daran, auch ein bisschen an Wishbone Ash. So ein bisschen, dass irgendetwas ist ein bisschen jazzy, irgendetwas ist ein bisschen folky, aber ist trotzdem eigentlich so ein bisschen Prog-Metal-Song, nicht zu vertragt und auch extrem schöne Melodien. Also die zwei finde ich schon, die sind irgendwie 150% Songs beide oder wenn 200% Songs.
Greili hat selten so emotional erlebt wie gerade vorher. Apropos Männertränchen, das wäre mir jetzt fast eins über die Wangen gekullert, wie du.
Pass auf.
Sind wir stolz, wie du da für deine Verhältnisse abgegangen bist. Ich finde.
Für deine Verhältnisse.
Nein, The Last Rites ist bei mir eigentlich von diesen beiden so die Perle, aber eben da tun sich eben genau wegen diesem Geschmack ein bisschen unterscheiden. Ich finde Last Rites einer der besten Queensryche-Songs, sagen wir mal so. der würde wirklich super ins Repertoire von dieser Band passen. Wer jetzt wem, keine Ahnung. Aber beide Songs wirklich sehr, sehr stark. Franz, meinst du?
Okay, gar nicht in dem Sinne einen grossen Unterschied zwischen den zwei. Ihr nehmt die alle so als Päckchen wahr, die letzten zwei Songs?
Ja, weil sie halt ineinander reinfließen.
Ja, genau. Also bei Last Rides habe ich auch gefunden, mega Queensrankig, eine Art wie auch so Proto-Dream Theater. Also irgendwie habe ich jetzt das Gefühl gehabt, Dream Theater müssen Sacred Ride kennt haben und gehört haben. Aber, vielleicht täusche ich mich. Okay, ein bisschen Prog-Pathos, vielleicht ein, zwei Zechen auf der Kitsch-Seite, aber ich will eure Männertränchen jetzt nicht irgendwie. Bei As It Was Told bin ich total bei euch dabei. Also super. Und es ist interessant, dass du Wishbone Ash sagst. Jetzt, wo du das sagst, höre ich das auch. Ich habe noch an eine andere Band gedacht, die ich wirklich krass finde. Es tönt nach ihm.
Xerxes.
Nein.
Wäre auch nicht abwägig.
Aber es nehmen wir jetzt gleich noch Wunder, ob wir nicht draufkommen.
Ja, dann machst du es jetzt sehr spannend. Erzähl.
Für mich tönt es nach Eagles.
Oh.
Also Hotel okay. California. Okay. Ich auch ein bisschen den, ja, mit den, oh, wow. Mit den Arpeggi. Das ist so wie das Intro zu Hotel California.
Ja, jetzt.
Okay. Aber auf jeden Fall mega catchy, in sich völlig stimmig. Dort habe ich mich dann auch gefragt, ob das Ganze echt ein Konzeptalbum ist. Ist es nicht? Okay, gut, kann es ja nicht sein mit dem Instrumental. Ja, aber das wäre wieder nicht der Gegensprache. Okay, in dem Fall nicht. Aber ich finde auch, das ist ein extrem starker Moment, der letzte Song.
Ja, das ist ja auch, das finde ich auch so spannend an dieser Platte. Oder? Wenn man jetzt den Opener nimmt und den Closer, da hast du ja zwei verschiedene Bands bald schon. Also Stilistik sowieso, aber auch vom Songaufbau und vor allem her. Es sind ja riesige Welten dazwischen und das ist wahrscheinlich das, was mich so auch abholt bei dieser Platte. Ja. Die Platte hat ja auch eine sehr bekannte Hülle, also die eben hat man wahrgenommen, das haben wir ja jetzt auch schon gehört von euch, ja, dass man die Platte, die Hülle wahrgenommen hat, eben nicht recht gewusst, was es ist, vielleicht ist es mehr Death Metal sogar von der Hülle her. Die Hülle ist designt worden von einem Mann, der heisst Michael Whelan. Und der ist gar nicht so unbekannt. Also Michael Whelan hat sehr, sehr viele Hüllen designt für auch Metal-Bands. Also Serif Angle ist schon gefallen. Hat ja alle die klassischen Serif Angle-Hüllen alle gemacht von Frost and Fire. Und die nächsten paar hat aber auch für Sepultura.
Also bis heute, alle bis heute.
Bis heute alle. Merci. Ja. Bis heute alle gemacht. Auch von Sepultura hat er ganze Reihen gemacht. Also Beneath the Remains, Chaos AD, Rise, Roots, ist alles von ihm, ja. Und hat auch sehr viele Buchhüllen gemacht, also auch von Stephen King für seine Romane und so weiter. Und ich habe mir jetzt noch gedacht, das ist vielleicht noch ein grosser Name, oder? Wenn jemand so eine Klientel an Kunden hat, quasi. Mir hat es Wunder genommen, zu erfahren, wie sie eigentlich, ja, wie sie an diese Kunstwerke gekommen sind.
As far as our record covers, I had contacted Michael Whalen in 1984, looking for a cover for The Ritual. And we always were big fans of his artwork. He's a great airbrush artist. And anyway, I'd spoken to him a few times and you know, we became acquaintances over the phone and whatnot. And he was more than happy to just license very inexpensively these pieces for these records. It was very easy. He's a really, really nice person. And, you know, and he likes hard rock. I mean, you know, he wanted to make sure he got a copy of the record. And I know he had done some other work for some bands like Surah Thungal and a few others. And yeah, he's a good guy. And but that's how we got that artwork. And I've stayed in mild touch with him over the years. We did use another one of his paintings for Resurrection, which we recorded in between 2003 and 2005. We actually released it in 2007. And I had talked to Michael again to use a piece of his art and just figured we kind of keep it consistent. Then later in 2011, when Marquee Records in Brazil did that last reissue of the three records, they actually contacted Michael Whalen and got another piece to use for our first record cover for the reissue. So we've done a lot of work with Michael.
Ja, da wird auch gerade erwähnt, dass es eine vierte Platte gibt. Die ist, wie erwähnt, 2007 rausgekommen. Resurrection heisst sie, also wieder Aufstehen quasi. Auf das zur Vollständigkeit, stilistisch ein bisschen überall und nie. Es ist keine schlechte Platte, aber vielleicht noch ein bisschen, springt noch ein bisschen mehr hin und her zwischen dem Stil. Interessant für mich war zu erfahren, dass sie rückblickend quasi mit den Reissues, die sie gemacht haben, haben sie sogar für die erste Platte, die noch nie ein Design gehabt von diesem Künstler, dass sie dann quasi bei der Reissue wiederum eine quasi, dass wir komplettiert haben. Ja. Das einfach als Info zu den Hüllen. Ja. Nach diesen drei Platten sind ja immer vorbei geblieben. Ja. Und irgendwie ist nicht dann so gesehen, irgendwie, ja, wie will die Band weitergehen, oder? Weil der Erfolg ist mäßig gewesen, sie sind nicht unbekannt gewesen, sie haben ein paar Platten verkauft, aber wirklich weit gekommen sind sie nicht, oder? Und mir jetzt eigentlich Wunder genommen vom Jimmy, wie es eigentlich dann weitergegangen ist, weil nach 86 sind sie dann ein bisschen wie verschwunden, oder? Und man muss dazu sagen, die Band hat dann quasi gezügelt von Hawaii aufs Festland, aber sie sind nicht nach L.A. oder nach New York oder meinetwegen nach Nashville oder weiss ich wo angezogen, sondern nach Tulsa, Oklahoma. Und mir hat es Wunder genommen, ein bisschen...
Sie haben Neil Young besungen.
Und mir hat es Wunder genommen, was dort so passiert ist und warum sie dort, ja, was da Geschichte dahinter ist.
We did tour a lot, kind of on and off at first, between like 85, 86. Then we started touring pretty heavily in 87. But, you know, we just couldn't really make ends meet. So we started doing a lot of cover gigs, which was kind of really disheartening. But, you know, we had to make a living. And at the time, we were being courted by Polygram Records to do a record that was more commercial. So we were writing and recording demos, and we just had to make money while we were doing it. Now, had we been smart, when things were starting to fire up in Europe and South America, we should have just gotten on a plane and gone over there and taken the risk. That probably would have gotten us a lot further. But, you know, that's pretty hard for a bunch of young men who grew up on an island out in the middle of nowhere. Just going to the mainland to tour can be a tad, you know, frightening. So to go all the way to Europe to somewhere where people speak many different languages and whatnot, yeah, I think it was just a little scary at the time. But in retrospect, that is what we should have done, and we probably would have had more success had we done it that way, but we didn't. So I'm happy with the success we had. I mean, people still talk to me almost on a weekly basis about Sacred Right. I hear from people a lot. I see that some of our stuff still sells. We've done a couple different reissues, which have done okay too. So, and who knows, we might do another one. We'll have to see.
Ja, eben, eigentlich brutal, oder, wenn man überlegt. Ja. Sie haben drei Platten, haben sind wahnsinnig gute Musiker, darf man glaube ich sagen. Da sind wohl alle gleicher Meinung. Und damit sie kann überleben, spielen sie Covers, ja. Eigentlich brutal, oder, wenn man sich das so überlegt, ja.
Ja, also wenn man denkt, dass ja das jetzt auch ein Album ist in der Hidden Gems-Reihe, dann muss man natürlich sagen, dass jede von diesen Bands so eine Misserfolgsgeschichte in sich hat, oder?
Genau.
Ja, und von dem her ist jetzt einfach, das ist jetzt Sacred Riot Story, wie es vorher Riot Story und Draft Cut Story war. Mit irgendwelchen falschen Entscheidungen inmitten von der guten Entscheidungen.
Genau. Mhm.
Oder, und irgendwie, das bricht einem schon das Herz, irgendwie, wenn du denkst, irgendwie, so eine Band, irgendwie, wo so gutes Material hat, plötzlich muss Geld verdienen und Covers spielen und so.
Ja, es gibt auch auf YouTube, gibt's auch, das, auf das noch als Ergänzung, gibt's auch ein Video von einem Festival, das heisst Thunder in the Sun. Und da spielen Sacred Right auch. Und sie spielen ein bisschen eigenes Zeug, aber sie wursteln sich durch Mr. Brownstone von Guns N' Roses Touren und so Songs. Und man muss ja dazu sagen, sie haben noch den Deal mit, also Deal, sie haben eine Absichtserklärung unterschrieben mit Polygram Records, also Polygram mit ihnen, so muss man es eigentlich sagen. Und was eine Absichtserklärung eigentlich heisst, ist eigentlich auch noch heikel, oder? Weil das heisst ja eigentlich, dass das Label sich quasi Interesse bekundet und damit auch die Band bis zu einem gewissen Stück gefangen nimmt, oder? Das heisst, sie haben Absichtserklärung, sie möchten etwas machen, aber die Band muss quasi liefern und sind in dieser Zeit an das Label gebunden, noch zusätzlich, ja.
Da gibt es ja tatsächlich so ein bisschen Parallelen zu Riot, oder? Wo da Fire Down Under eigentlich am Start haben und irgendwie können es nicht wirklich rausgehen.
Genau,
ja. Ich finde es auch, es ist irgendwie extrem erhellendes Statement gewesen, jetzt letztes Jahr. Du versuchst irgendwie von deiner Kunst zu leben und am Schluss eben endest Baby, lebst von Covers und am Schluss machst du wieder irgendeinen Job und irgendwie 25 Jahre später machst du eine Reunion-Gig am Festival in Deutschland. Und es hat eigentlich extrem vieles gestummen bei ihnen und vielleicht sind sie einfach wie viele andere einfach ein bisschen naiv gewesen in dem Moment, aber es ist eigentlich wie herzerwärmend gewesen, jetzt die Aussage, oder? Das letzte Statement. Und so prototypisch für so viele andere Storys aus dieser Zeit. Also wirklich
also ein bisschen berührend, auch so ein bisschen das Inseldasein, oder? Also wie so viele europäische Bands, wo du denkst, irgendwie, wow, so viel Potenzial, aber so ein bisschen am falschen Ort, zur falschen Zeit. Und so, ja. Also,
Also ich habe auch gefunden, apropos Männertränchen, dass das wirklich eine sehr schöne, nein, ist wirklich, also hat mich noch recht mitgenommen. Was man natürlich auch sehen zu dieser Zeit, wo sie dann übergesiedelt sind, nach Tulsa, Oklahoma, wie man auch immer auf die Idee kann kommen.
Das ist Spinal
Nein, aber ich nehme an, da wird es wahrscheinlich auch private Komponenten gehabt.
Genau, das kann sonst das ist nicht so sein. Gewesen, ja. Ja, sie hat, glaube ich, einen Onkel dort gehabt, dann können dort irgendwie gratis wohnen. Oder so.
Und schlussendlich, wenn man sie so ein bisschen in die Relation rückt, haben wir natürlich ganz viele Bands, die zu dieser Zeit mit sehr guten Alben dastehen, aber in dieser Transition von dieser eigentlich grusigen Zeit, wo es dann nur noch darum gegangen ist, ich meine, da sind ja Bands wie Rat fast schon im Sinn Dinosaurier gewesen, weil nachher ist kopiert. Also die Föhnwelle ist höher gewesen, die Spandex sind bunter gewesen und so weiter. Und da hat jetzt eine Band wie Sacred Ride, die nicht einmal ein Video hinter dran hatte als Promo-Support, einfach keine Chance gehabt und die Szene ist wirklich grusig geworden. Und ich glaube, gleichzeitig mit dem Falschentscheid auf Oklahoma zu ziehen, plus wahrscheinlich null Support von einem Label, ist es eigentlich klar, dass das ein absoluter Rohrkrepierer geworden ist. Aber das tut es ja nicht schmälern, dass das wirklich ein starkes Album ist.
Also irgendwie auch noch speziell, oder? Dass er quasi ein bisschen Respekt hat von Europa wegen all diesen verschiedenen Sprachen und so. Also ich denke jetzt eine Festlands-Amerika-Band irgendwie hat noch nie gezögert, wenn sie haben können nach Europa touren wegen den zu vielen Sprachen.
Ja,
oder?
Das ist mir aufgefallen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man so anfangs Mitte 20 ist von Hawaii, oder? Ja, eben, er erwähnt es ja, oder quasi nach Amerika gehen ist schon für sie ein riesen Schritt, oder ja. Weil man ist quasi, ja, das kennt man einfach nicht, oder wenn man auf so einer Insel quasi wie eingesperrt ist, ja.
Ja, und du darfst nicht vergessen, dass natürlich das Mutterland vom Rock, weißt du, zu dieser Zeit prägt von den 70er Jahren, natürlich für viele auf London gehen, dort spielen, oder in Hamburg in einem Starclub oder wie immer, das war natürlich schon riesig gewesen. Darum so der Respekt, der Verstand ist schon, aber ja, du, Philipp, du hast es richtig gesagt, ich meine, es gibt keine abgelegene Destination wie Hawaii, oder? Und da ist das Festland wirklich schon sehr, sehr herausfordernd gewesen, geschweige denn Europa.
Aber vielleicht auch so eine gelungene, fast ein bisschen Parallele zu der Schweizer Situation, oder? Wo die Schweiz ja eigentlich auch so ein bisschen ein Kuschelort ist und eine Feriendestination für viele Europäer. Das gleiche Hawaii für die Amerikaner. Und eigentlich alle die Bands, die Amerika getourt haben, wo Hawaii als Abstecher eingeplant hatten auf ihren Tourneen und sie, die dann irgendwie zum Handkuss kommen und alle die Bands können supporten und so und sich dann fast ein bisschen die Frage stellt, ja, müssen wir eigentlich überhaupt aufs Festland, weil wir haben es ja hier in dem Nukleus Hawaii, haben wir sie eigentlich ganz gemütlich und dann plötzlich sollen sie in die böse, riesige Welt rausgehen und dann nehmen sie sich natürlich ungleich glücklicherweise nach Oklahoma und so weiter. Und dann wahrscheinlich, irgendwann haben sie sehr schnell irgendwie den Pazifik vermissen und surfen und das Wetter natürlich auch und so. Und dann haben sie gefunden, eigentlich ist es ja ganz gut so, wenn wir es haben.
Ja, also, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Die Band hat sich dann, die haben sich noch einige Jahre gehalten. Der eine hat dann nicht mehr so recht mögen, ist dann ausgestiegen. Sie haben sich noch zweimal umbenannt. Namen verheißen nicht viel Gutes. Sie haben sich umbenannt in Beauty Knows Pain. Zuerst und dann später noch ein schlimmerer Bandname zu Tragic Nancy. Ja. Also, und also, dann, ja, also, das hört ja auch tragisch, yeah, oder? Ja,
yeah, okay.
Und dann ist es einfach so wie ausplempert. Also, sie haben irgendwie probiert, wirklich in die kommerzielle Schiene reinzukommen und haben, ich habe ein bisschen das Material, es gibt das Material sogar, ich habe ein bisschen reingelassen, das ist schon schwierig. Ja. Also eigentlich das, was sie ausgemacht hat, haben sie komplett verloren dann gegen den Schluss und sind wirklich sehr austauschbar geworden. Also wie eine sehr gute Band, aber ohne Identität mehr. Ja. Das ist dann irgendwie leider auch das Ende geworden, dann, ja, bis zu der Reunion-Platte.
Also was man vielleicht auch noch festhalten kann, ist, dass sie vielleicht gar nicht so schlecht damit gefahren wären, wenn sie nur einen minimalen Punkt von ihrer speziellen Identität aus Hawaii hätte können einfließen. Also sprich irgendwie auf die eingeborene Kultur irgendwie einfließen, so wie Sepultura mit Roots gemacht haben oder so. Das hat natürlich irgendwie einen wahnsinns unique Selling Point gegeben, wo sie sich in dem Sinn vergeben haben, indem sie einfach probiert haben, den gängigen amerikanischen Bands nachzuziefern.
Ja, absolut, ja. Ich habe dann noch gefragt, was er denn würde empfehlen als Platte, ja. Welche Platte er quasi gut findet aus ihrem Katalog. Ja.
If I were to recommend any Sacred Rite records, really, it seems that the first three records are the ones that everyone still goes back to. I do like Resurrection as well. It's a little different. It's a little more commercial, although there are a couple very progressive tracks on it. But those would be the four records, Sacred Rite, The Ritual, and Is Nothing Sacred, along with Resurrection from 2007. I do think, I still think our best record is Nothing Sacred. It's just, it's very refined. It's still, very analog. So it has that really nice sound.
Okay, da ist ja gleicher Meinung wie ich und wahrscheinlich wie, ich weiß nicht, ob die anderen Platten gelost haben, respektive du geil, kennst sie wahrscheinlich am besten neben mir. Von diesen vier Platten, was würdest du sagen?
Also, ich mag sie definitiv am besten, also Resurrection kenne ich nicht. Und lustig ist, jetzt ist mir auch in der Vorbereitung aufgefallen, dass eigentlich so ein bisschen bei der True-Metal-Fraktion und ich das Gefühl habe, die Band eigentlich wie heutzutage interessant ist und vielleicht den Kultstatus hat, eigentlich die ersten zwei viel mehr gelten und viel höher im Kurs stehen als Is Nothing Sacred. Und kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die sind auch okay und ich habe sie jetzt auch nicht ausgegraben. Aber ich mag mich erinnern, ich habe sie vor 2-3 Jahre mal wieder eingehend gelost und gefunden, ich muss wieder mal ein paar Sachen ausgraben. Aber ich finde auch, also Is Nothing Sacred hat, auch wenn ich gewisse Sachen relativ harsch kritisiert habe, hat schon eine sehr hohe Qualität und einen sehr hohen Standard, wenn er da ist, ja. Und die anderen sind vielleicht einfach ein bisschen kommuner.
Genau, ja, also ich kann das nur unterstreichen, was du gerade sagst. Also so gesehen haben wir 3 Leute die gleiche Meinung plus 2 Enthaltungen. Ja.
Ja, also mir hat es noch Wunder genommen, Emily, was du meinst jetzt wegen dem Gitarrist, was genau. In, so ungefähr, in welches Level würdest du ansiedeln?
Also haben wir herausgefunden, dass sie instrumental wirklich sehr gut sind, inklusive Sänger. Gell, in dieser Zeit hat es wirklich sehr viele Wunderkinder gegeben. Und du hättest müssen wahnsinnig scheinen, um da jetzt rauszustechen. Das tut jetzt der Gitarrist für mich nicht. Der ist super cool, der ist super solid. Ich höre jetzt nicht, weißt du, wenn ich finde, holy shit, irgendwie mega. Super gut, oder? Vor allem Song, die eigentlich wie alle Instrumente in dieser Band, Bass, Schlagzeug, Gitarre zusammen. Also wirklich, der Song ist immer im Vordergrund. Ich sehe jetzt da nicht irgendwie Einzelkämpfer, die rausstechen. Und ja, wenn du mich fragst, Gitarre, hey, super solid und in dem Sinn aber nichts Herausragendes.
Okay. Mit dem Pech, dass er in einer Zeit gespielt hat, was von Wunderkindern quasi noch so gewimmelt
hat. Es hat nur noch so geregnet, ja. Es war wirklich schwierig gewesen.
Wie siehst du beim Drama denn fahren?
Ja, da ist mir jetzt irgendwie nicht wahnsinnig viel hängen geblieben. Es hat ab und zu irgendwie Momente, wo Originalität haben, eben so mit den abgedämpften Crashes und so. Aber sonst ist das auch irgendwie einfach, würde ich auch als solid bezeichnen, aber der Drummer ist definitiv nicht der Strafe der Band.
Ich glaube, da sticht der Bassist fast mehr raus. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Und es ist wirklich auffällig, dass er eigentlich praktisch die ganze Platte fast schon Leadbass spielt. Was vielleicht auch eher untypisch war in dem, also vor allem so ein bisschen im standardmäßigeren Stil. Also, wenn du so denkst, dass sie sich auch ein bisschen als Prog-Band gesehen, dann wieder weniger. Aber das ist sicher mehr als solid.
Okay. Mir nimmt es noch Wunder, so als letzte Frage für euch vielleicht auch, was denkt ihr, warum es mich so angesprochen hat, die Platte? Ihr kennt mich ja jetzt musikalisch, woher ich komme und so. Was meint ihr?
Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt, aber es ist nicht gerade so gewesen, dass sie mich extrem gewundert hat. So, also ich finde es ja ein wirklich gutes Album und es hat wirklich etwas Spezielles für diese Zeit. Und, also ist sehr ein Album von seiner Zeit und ist trotzdem irgendwie ein bisschen quirky anders. Und sobald es ein bisschen die Komponenten hat, dann ist eigentlich der Herr Jespersen normalerweise dabei. Wegen dem ist es für mich eigentlich doch relativ logisch am Schluss.
Ich habe mir die Frage genau gleich gestellt. Und der Philipp hat ja so aus meiner Perspektive eine sehr dunkle Seite mit so, mit so Vorlieben wie frühe Rat oder Mötley Crüe. Oder so, dass ich sage immer, das Bäumli Swampland. Ähnliches Werk. Oder? Und irgendwie genau wie du gesagt hast, Frau, dann haben wir eigentlich etwas, wo noch immer durch einen, in die Richtung Gottpunkt will, aber irgendwie dann wieder ausgefiltert ist, irgendwie ein bisschen kurliger. Das Insel da sein, irgendwie ein Cover, das eigentlich überhaupt nicht zu dem Sound passt, doch vielleicht zu einer Prog-Band noch eher. Und so ein bisschen, irgendwie ein bisschen der Exotenbonus, irgendwie so ein bisschen das, etwas Schrulliges, Liebenswertes. Und dann sind wir eigentlich wieder bei, in der Kombination mit der dunklen Seite, sind wir dann eigentlich wieder bei einer typischen Philipp-Platte.
Ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, was eine typische Philipp-Platte ist. Ich finde einfach, dass wenn du etwas gut findest, ist es oft qualitativ hochstehend, ohne dass du dir Gedanken machst, was die anderen vielleicht darüber denken oder du mit dem irgendeine Aussage machen willst, von wow, originell oder tricky oder prog oder wie immer. Du bist für mich ein ehrlicher Musiker.
Ah, messi.
Und ich glaube, in dieser Verwirrtheit von dieser Zeit, weil du ja, nein, also nicht von dir, ja, weißt, aber von der Musikszene, weil du ja wirklich auch ein sehr diverses Musikohr hast und ja nicht abgehängt hast zwingend mit 80s bei allen Bands, weil es nicht nur Thrash gewesen, glaube ich, dass die Band, die abgeholt hat mit Elementen, die dir gefallen haben, aus dem vielleicht gängigen, mit dem Prog zusammen, mit einem Cover zusammen, weil auch ein Death-Metal-Cover sein könnte, aber schlussendlich das Ganze eine hohe Qualität hat und ich glaube, das ist so für mich, darum ist es eine typische Philipp-Platte.
Oh, das ist sehr lieb formuliert, merci vielmals. Also vor allem eigentlich sehr nett formuliert.
Finde ich super, dass jetzt, jemand noch positiv können, auf den Punkt bringen zum Abschluss. Nach meinem Rant.
Kommen wir doch noch zum Abschluss. Ich wollte dann noch wissen vom Jimmy Käferin, was eigentlich so im Moment jetzt passiert in seinem Leben und wie es eigentlich so aussieht mit anderen Projekten oder vielleicht auch mit Sacred Right. Und das hat er gesagt.
I want to thank you again for inviting me to do this. And if you're cruising around Spotify, look up Sacred Right. And look me up too, Jimmy Catterin. I've got a lot of music floating around on my personal page. I have produced a lot of heavy metal over the years for other people and some other things I've done myself. We may get around to another Sacred Right album. Then there are a couple other projects too. In fact, one of them is called Sacred Idol with myself and Mark Kalevahea from Sacred Right on guitars, and he is singing. And we've got great drummer Gerard Gonsalves from the band Aaron's Rod, who is also a heavy metal great from Hawaii, and another band that I am playing in and that I formed with a man by the name of Ethan Fox. We recruited Peter Crane to play bass in that, and that is a progressive heavy metal band. We are planning to release some stuff towards the end of the year, and that is called Imaginal Cells. You can find us on Spotify. And again, maybe this is all coming together because maybe Mark and Pete and I have to do another record. So look out for another Sacred Right album in a couple years. That would be cool, wouldn't it?
Also, noch einfach als Anmerkung, die ersten drei Platten sind noch nicht auf Spotify verfügbar, obwohl das jetzt so erwähnt wird. Ja, man muss sie auf YouTube hören oder man darf es nicht kaufen. Also es gibt es auf CD wie auf Vinyl. Vielleicht nicht ganz einfach zu finden, aber wenn man ein bisschen sucht, findet man es auf jeden Fall. Und sonst eben, wie gesagt, auf YouTube ist alles vorhanden. Ja. So viel eben von seiner Seite her, was er noch macht. Und ich denke, wir können es hier damit abschließen. Also ich habe noch irgendein Wort dazu.
Ja, du hast mir, oder nein, du hast uns geschrieben in Vorbereitung auf die Folge, hey, hör doch ein- bis zweimal das Album durch. Und ich muss wirklich gestehen, dass das Album in rechte Dauerrotation bei mir gelangt ist, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Und die Reihe heisst ja Hidden Gems und das ist ein wahres Hidden Gem, finde ich, für Leute da draussen, um etwas entdecken, wo sie wahrscheinlich wirklich keine Ahnung davon haben, dass es das überhaupt gibt. Und darum wirklich danke vielmals für die Band und das Album.
Ja, Messi, was soll man da noch sagen dazu? Vielleicht du noch etwas sagen?
Ja, ich kann mich echt anschließen dem Dank. Irgendwie finde auch den Bandnamen sehr cool. Irgendwie auch die ästhetische Präsentation sei mir eigentlich sehr zu. Und also, ich würde sicher das ein oder andere Mal zurückkommen auf die Platte. Danke.
Ja, und ich habe sie schon kennt, aber es war für mich auch wieder eine Wiederentdeckung gewesen, von dem wir auch danke für den Input. Es hat wirklich sind fast Männertränchen wieder vorgekommen und das war einfach schön gewesen, immer zum Schluss von der Platte, so das süß, bittersüße Gefühl, wunderbar.
Yeah, das war's gewesen von der 14. Folge und wir hoffen, ihr habt Spass gehabt, Sacred Rites entdeckt mit uns und wir hören uns das nächste Mal, bleibt gesund, macht es gut, tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.